Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 93. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und begrüße euch aus dem seit Wochen viel zu heißen Berlin und schaue neidisch auf die andere Seite dieses Podcasts und zwar ins etwas kühlere Hamburg zu Pascal.
Hallo, ja, hier ist es tatsächlich ein bisschen angenehmer, wenn ich den Wetterdaten im Internet trauen darf.
Was macht Godzilla?
Godzilla? Ach ja, stimmt, hattest du das ja letztes Mal erwähnt. Ja, der Podcast, kann ich auch mal wieder an dieser Stelle Werbung machen, mache ich viel zu selten. Ich habe ja auch noch einen anderen Podcast, und zwar die Welle Nerdpol, wo ich mit ein paar guten Freunden immer mal so einmal im Monat irgendein popkulturelles Thema abhandle. Und da hatten wir jetzt eigentlich geplant, letztes Wochenende Godzilla aufzunehmen. Und das hat sich aber kurzfristig verschoben, was aber bedeutet, dass ich jetzt noch mehr Filme gucken kann. Und ich habe jetzt auf dieser obskuren Liste von 51 Godzilla and Friends Filmen, bin ich jetzt bei 17.
Krass.
Also habe ich noch eine Ecke vor mir.
Aber Respekt, 17 ist auch schon eine ganz schöne Menge.
Ja, die sind ja zum Glück alle nur so 80 bis 90 Minuten lang.
Aber qualitativ auch höchst unterschiedlich, oder?
Ja, das definitiv. Wunderbar. Das stimmt, ja.
Ja, gemeinsam begeben wir uns heute ins spanische Horrorkino. Unser heutiger Film hört auf den Namen Pieces und ist ziemlich gut, aber niemand weiß eigentlich warum.
Warning, what you will see in the movie Pieces cannot be revealed, cannot be described, cannot even be imagined. And you don't have to go to Texas for a chainsaw massacre. Pieces, it's exactly what you think it is. Pieces. Absolutely no one under 17 will be admitted.
Ja, Pieces, im Original Mil Gritos Tiene la Noche, was so viel heißt wie die Nacht der tausend Schreie, aus dem Jahre 1982, hat auf Letterboxd immerhin eine Durchschnittswertung von beachtlichen 3,3 von 5 und auf der IMDb 6,1 von 10. Wenn ihr diesen Film sehen wollt, müsst ihr die Versandhändler eures Vertrauens im Ausland kontaktieren. Kleiner Tipp, England und Österreich sind ein paar gute Anlaufstellen. Bei uns könnt ihr den Film so nicht erwerben. Der Film hat ein Budget von $300.000 und hat tatsächlich immerhin $2,5 Millionen eingespielt, was angesichts dieses Films doch ein sehr respektables Ergebnis ist. Hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass das Ganze so ein Misch aus spanischer und amerikanischer Produktion ist und das heißt, der Film lief auch in den US-Kinos und konnte deshalb ein bisschen was einspielen. Regie geführt hat tatsächlich, vielleicht auf den, wenn man den Namen zum ersten Mal hört, Juan Piquer Simon, denkt man, sagt mir nichts, aber wenn wir euch so Filmtitel wie Slugs oder Supersonic Man oder E.T. Visitors nennen, dann sollten zumindest Filmliebhaber des, ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Wort, aber es ist ja allerseits anerkannt, des Trash-Kinos, sollten da hellhörig werden. Auch Pascal, du hast ja auch schon ein paar Erfahrungen mit Simon gemacht, oder? Was für welche?
Ja, genau, ich hatte Slugs und Supersonic Man habe ich in dem ja, weiß ich nicht, umstritten ist es nicht, Quatsch, aber ich guck's ganz gerne, dieses Freitagabend-Tele-5-Format, Schläferz, wo dann immer die schlechtesten Filme aller Zeiten der Redaktion nach gezeigt werden, durfte ich diese beiden Filme schon sehen. Und Supersonic Man habe ich jetzt, glaube ich, sogar ein paar Mal öfter in dem Kontext gesehen, weil er ist wirklich sehr unterhaltsam.
Lustigerweise ist E.T. Visitors eigentlich der Film, der da die größte Daseinsberechtigung hätte dort, aber vielleicht kommt er ja dann irgendwann nochmal.
Ja, aber ich war auf jeden Fall sehr überrascht tatsächlich. Das mit Slugs wusste ich vorher schon, das hattest du mir erzählt. Und Supersonic Man habe ich jetzt erst im Nachhinein gesehen, dass das der gleiche Regisseur ist.
Ja. Ja, Hintergrund ist so ein bisschen der, dass Simon natürlich ein riesengroßer Genre-Kino-Liebhaber ist und er es sich so ein bisschen zum Motiv gemacht hat, eigene Fassungen damals aktueller Trends abzudrehen. Also gerade Supersonic Man, klar, so die ersten aufkeimenden Superhelden-Verfilmungen, Superman halt, E.T. Visitors, da steckt der Name schon mit drin, E.T., ne? Und hier in dem Fall Pieces, letztendlich ja auch eigentlich ja, so ein bisschen hergeleitet. Wir haben ja schon des Öfteren hier auch über Jelly geredet, die ja vom Edgar Wallace-Film so ein bisschen abgeleitet sind, im Verbund mit dem kleinen schmutzigen gelben Jelly-Heftchen. Die sind dann zum Slasher mutiert und Simon ist quasi hier in Pieces inspiriert von alledem. Nur irgendwie etwas zu spät, könnte man meinen, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen später drauf ein. Also man ist eigentlich zur Zeit der US-Slasher-Welle rausgekommen, der Film, aber hat sehr viele Giallo-Motive drin und das wirkt manchmal etwas seltsam, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Der Cast umfasst eigentlich ein paar Leute, die durchaus einen Namen haben im Genre-Kino, gerade im europäischen, auch hier bei Christopher George, sagen wir mal exemplarisch genannt, der auch in Zombie hing am Glockenseil mitgespielt hat, El Dorado, Enter the Ninja, Graduation Day und Frank Branagh, der in den The Good, The Bad, The Ugly oder Sergio Leone's Once Upon a Time in the West mitgespielt hat. Und auch in vielen anderen Simon-Filmen, also die Besetzung, an der sollte es schon mal nicht scheitern, vielleicht an der Synchronisation des Films, aber auch dazu später mehr. Ich frage mal gleich vorweg, welche Version hast du geguckt? Also ich habe die englische und die deutsche schon mal gesehen.
Ich habe nur die englische gesehen.
Lucky Guy, sag ich nur.
Okay.
Ja. Pascal, Pieces, worum geht's?
Ein skrupelloser Serienmörder terrorisiert eine amerikanische Universität in der Nähe von Boston. Mit einer Kettensäge bewaffnet, lauert dieser jungen Frauen auf dem Campus auf, um sie auf brutalste Weise umzubringen und anschließend zu zerteilen. Lieutenant Bracken und Sergeant Holden werden beauftragt, diesen Fall zu untersuchen und aufzuklären. Dabei werden sie unterstützt vom Studenten Candle und ihrer Kollegin Mary, die als Tennislehrerin getarnt an der Universität ebenfalls nach dem Mörder fahndet.
Okay. Der Film ist übrigens produziert von Dick Randall, den kennen fleißige Hörer von uns schon und du auch. Der hat nämlich auch Slaughter High damals produziert. Ja, der Film beginnt mit einem Rückblick auf das Jahre 1942 in Boston. Boston wird hierbei da sehr frei interpretiert von Madrid und Valencia. Es gab auch da keine Second Unit oder sowas, die dort irgendwie in den USA irgendwas gedreht hat. Das ist ein bisschen Stock-Footage aus anderen Filmen, was da noch ein bisschen mit reingespielt wurde. Aber ansonsten ist das Szenario hier zwar amerikanisch gewählt, aber komplett spanisch gedreht. Ja, ist dir das aufgefallen?
Ich habe einmal tatsächlich kurz generell drüber nachgedacht, wo Boston liegt, weil mir ist aufgefallen, dass da viel mit so weißem Klinkerbau ab und zu, also hat man, glaube ich, bei dem Haus von der Reporterin gesehen oder war das das Haus von Mary? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist ja eigentlich jetzt nicht so amerikanische Bauart, aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt, ist Boston ist an der Ostküste, oder?
New England, glaube ich, ne? Müsste Ostküste sein, ne?
Ja, das ist dann Ostküste, genau. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht einfach ein anderer Baustil herrscht. Also ich habe mich das tatsächlich kurz gefragt, aber es ist jetzt nicht aufgefallen, dass das Spanien ist.
Wir sehen dort ein Kinderzimmer, ein Kind ist am Puzzeln, doch kein normales Puzzle, sondern eher ein Schmuddel-Nackedei-Puzzle. Und da kommt die Mutter dazu und überrascht das Kind. Und was die Mutter da sieht, das gefällt ihr natürlich überhaupt nicht. Und sie rastet förmlich aus. Aus meiner Sicht etwas unangemessen in diesem Fall irgendwie. Also es ist völlig daneben eigentlich. Also ja, sie hätte vielleicht du, das ist noch nichts für dich sagen können. Oder lass das mal lieber dem Papa puzzeln, was auch immer, keine Ahnung. Aber ihn da so, ja, ich weiß ja nicht, also das.
Sie hat gesagt, sie bringt ihn um, wenn er das nochmal macht.
Ja, also völlig unangemessen. Aber das Ganze, dieser Streit löst beim Kind etwas aus und es tötet die Mutter bestialisch mit der Axt. Und damit setzt der Film natürlich schon früh ein Zeichen, was seine Gangart angeht. Also man muss schon sagen, der ist schon sehr explizit dabei und auch tricktechnisch durchaus bewandert, würde ich sagen.
Ja, es ist ja, tricktechnisch bewandert auf jeden Fall, weil da habe ich mich auch gefragt, wie sie das dann beim Dreh gelöst haben mit dem kleinen Jungen, ob sie dem da irgendwie irgendwas vorgegaukelt haben von wegen und jetzt hau mit dieser Axt auf, keine Ahnung, dieses Stück Holz, weil wir das später im Film so verwursteln und dann die Säge, weil er dann ja später noch zur Säge greift, um seine Mutter zu zerteilen. Das fand ich schon krass, also ja. Ist auf jeden Fall, setzt da direkt mal ein Ausrufezeichen mit der Film.
Ja, und könnte tatsächlich durchaus zu diesem Zeitpunkt noch ein seriöser Film sein, was sich ja schnell ändern wird. Schon während der Opening Credits, dann sehen wir, wie der Junge mit Freude die da ist was runtergefallen. Kein Problem an dieser Stelle. Aber während der Opening Credits zersägt der Junge mit Freude seine Mutter und legt dabei ein, ja, ich würde sagen, ein sehr diabolisches Grinsen an den Tag, was wirklich schon ein bisschen lächerlich ist. Aber noch lächerlicher ist, dass die Polizei sofort da ist. Das sieht der Junge durchs Fenster und versteckt sich und tut dann, als die Polizei sein Kinderzimmer betritt und das Blutbad dort sieht, tut er so, als hätte er mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt. Sie finden dann noch irgendwie den Kopf im Schrank. Aber es stellt sich schon die Frage an dieser Stelle, warum ist die Polizei eigentlich schon da?
Ja, das stimmt. Ich habe auch kurz überlegt, ob der Junge das selber irgendwie, ob er die selber gerufen hat, um.
Also es ist ja so eine Nachbarin oder eine Verwandte, die da irgendwie die Polizei gerufen hat, die da auch mit rumrennt. Aber wie sollen die das denn mitbekommen haben?
Also vielleicht sie hat laut geschrien, oder? Ich weiß es nicht. Ich fand es auch ein bisschen seltsam wiederum. Ich weiß auch nicht, wie clever der Sohn jetzt an der Stelle sein soll, weil ich weiß nicht, dadurch, dass der Junge ja auch blutverschmiert war, muss man zumindest davon ausgehen, dass selbst in diesem, er tut ja so, als wäre es nicht gewesen, dass er zumindest dabei war. Und dann hätte er überlebt, vielleicht hat er die Polizei gerufen. Aber es ist schon seltsam, das stimmt.
Ich finde es auch witzig, wie sie denn so innerhalb von 5 Sekunden irgendwie die Zukunft dieses Jungen entscheiden. So von wegen, ja, was mit dem Vater, ja, ist nicht da. Und so, ja, er hat Verwandte da, okay, da muss er jetzt dorthin. So, irgendwie fertig. Genau. 40 Jahre später sehen wir ein paar, ja doch, durchaus weirde Szenen. Und unter anderem zunächst einen, irgendwie zusammenhangslos wirkende Kettensägenenthauptung am helllichten Tage. Niemand bemerkt etwas, auch das Opfer läuft nicht weg. Das ist so ein bisschen der Aufhänger des Hauptplots. Das ist so ein bisschen auch sehr seltsames Editing an dieser Stelle. Also das fand ich irgendwie sehr komisch. Und davor gibt's ja auch noch diese Szene mit dieser jungen Frau, die dort auf dem Skateboard in eine Glasscheibe rast.
Gib ich und gar nicht verstanden, die Szene, aber da gibt's noch ein paar.
Ja, also wer ist diese Frau? Was will die? Was hat das überhaupt? Also irgendwie hat man so das Gefühl, man hätte schon was verpasst, obwohl der Film erst 5 Minuten läuft. Also eine Szene, die eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun hat. Also, oder ob die witzig sein soll, ich weiß es wirklich nicht. Also es ist ein bisschen absurd, ja. Wir gehen dann in das College rein und das ist alles schwerst pubertär, finde ich, gerade zu Beginn. Also das ist, die Dialoge sind, also ich berichte jetzt mal so ein bisschen aus der deutschen Fassung. Ich weiß halt, also die englische Fassung habe ich vor 4, 5 Jahren mal gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Dialoge da tatsächlich wortwörtlich übersetzt wurden oder nicht. Aber es ist schon, also erstmal generell die deutsche Synchronfassung hat, also ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt Pornoniveau hat. Also vielleicht ist es auch drunter. Also sämtliche Betonungen liegen falsch in der Dramaturgie und alle sehr lustlos und falsch gewählt, die Sprecher. Aber dann halt auch die Dialoge, als das eine Mädel dazu zu Professor Brown geht und ihn so fragt, ja, Professor Brown, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was sind eigentlich Brustmuskeln? Und sie trägt dann keine Unterwäsche unter ihrem Pulli und will dann irgendwie, das wirkt alles so ein bisschen wie Eis am Stiel, gemischt mit einem Slasher. In dieser Anfangsphase. Und auch, da kommen ja dann noch der Inspektor Bracken dazu und Sergeant Holden, die in dem Fall ja ermitteln sollen. Und sie fragen ja dann auch den Professor Brown, ja, was ist denn da? Kennen Sie diese Frau, das Mordopfer? Und er fragt, der Polizist fragt dann den Professor, ja, war sie denn ein kleines, scharfes Luder? Und ich denke so, what the fuck?
Ja, das stimmt. Der Film ist ja, also, ich weiß nicht, ob das dazu, also ob das irgendwie auch Teil so dieser Exploitation-Schiene sein soll. Der ist ja, zeigt ja sehr viel nackte Haut, werden wir auch noch oft erwähnen. Also das ist, und ich weiß nicht, ob dann wirklich so das im Eis am Stiel sein soll, dass das irgendwie einen angeilen soll oder anmachen soll, dass da jetzt andauernd auch noch immer halt solche Sprüche fallen, ja auch später dann die Studenten so, immer auch so.
Ja, vor allem Kendall, dieser Lustmolche.
Ja, der ist eine fragwürdige Rolle, aber da wird sehr, sehr viel, sehr niveaulos und aber trotzdem wirkt es auch teilweise ein bisschen hölzern und ein bisschen arg gewollt, irgendwie da mit sexuellen Anspielungen um sich geworfen.
Ja. Und dann gibt's da den Gärtner, der mit der Kettensäge im College Park umherläuft und verdächtig lacht und er soll uns natürlich hier erstmal auf eine falsche Schiene locken und soll uns verdächtig gemacht werden. Das ist tatsächlich Paul Smith und viele Zuseher, auch bei dir wird es sicherlich so gegangen sein, haben eine frappierende Ähnlichkeit zu Bud Spencer festgestellt bei ihm und es ist tatsächlich so, dass Paul Smith auch im europäischen deutschen Kino so eine Art Bud Spencer Lookalike-Rolle angenommen hat und in zahlreichen Terence Hill Bud Spencer Rip-Offs, also so billigere Produktionen, die das Ganze, die diese Art der Filme imitiert haben, dort hat er mitgespielt tatsächlich auch. Also ach. War mehr oder weniger auch sein Beruf, Bud Spencer-Imitator zu sein.
Okay. Naja gut, mein Gott, warum nicht? Ja. Aber ja, das fällt wirklich auf. Aber ja, wenn es dann natürlich auch noch direkt drauf anlegt, ist auch ein kräftiger Typ und dann von der Gesichtsbehaarung auch schon ähnlich.
Ja, ja. Ne? Ja, es kommt dann zum nächsten Mord. Entwicklung ist so, dass dort Junge und Mädchen in der Bibliothek sitzen und sie wirft ihm einen Zettel zu und fordert ihm auf dem Zettel auf, doch mit ihr in den Pool zu gehen, der dort scheinbar irgendwo im College ist, warum auch immer. Obwohl, das ist ja fair auch nicht. Nee, so ungewöhnlich ist es, glaube ich, gar nicht. Und er sagt dann, ja, ich komme dann später nach und so, und sie will ihn dann dort verführen. Aber stattdessen kommt der Killer der ganzen Szenerie in die Quere und etwas absurde Szene, das Mädchen schwimmt dort und der Killer hat nichts Besseres zu tun, als sie mit einem Kescher aus dem Pool zu fischen, um sie anschließend zu zersägen. Das ist auch so, dass sie sich vorher natürlich nackig macht und so. Es ist auch wieder, also wie gesagt, also wirklich Giallo meets Eis am Stiel par excellence. Auch absurd, dass die Schauspielerin, die dort im Pool schwimmt, fast erfroren wäre, da sie dort im Eiswasser schwimmen musste. Also es war arschkaltes Wasser. Ich weiß nicht warum, aber sie wäre beinahe erfroren.
Und, ja, habe ich auch gelesen.
Und man muss sich auch bei der ganzen Sache fragen, warum ist sie eigentlich gestorben? Also er keschert sie aus dem Pool raus und holt dann erst die Kettensäge. Sie hat ungefähr bestimmt noch locker 20, 30 Sekunden Zeit gehabt, um irgendwas zu machen. Stattdessen kauert sie sich auf dem Boden zusammen und guckt ängstlich. Das ist okay, aber sie hätte auch einfach wieder zurück ins Wasser springen können. Weil ich glaube, der Killer hätte im Wasser mit der Kettensäge jetzt nicht so viel anfangen können.
Nee, definitiv nicht. Das stimmt. Hätte sie wieder rauskeschern müssen oder draußen warten. Ja, wirkte auch. Ist mir jetzt tatsächlich beim Gucken nicht so sehr aufgefallen. Ich weiß auch nicht, war es nicht auch so, dass sie irgendwie durch einen Kescher schon so ein bisschen verletzt wurde? Mir war, als hätte ich da irgendwie schon ein bisschen Blut an den Schultern gesehen, aber ich weiß auch nicht, ob das, oder vielleicht verwechsel ich das gerade mit einem anderen Mord, aber ja, jetzt wo du drüber nachdenkst, hast du recht, das ist ein bisschen, auch dass man sich aus dem Kescher nicht so befreien kann, naja gut.
Der hätte einfach untertauchen können, theoretisch.
Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein ganz besonderer Kescher.
Der Killer zerteilt die Leiche und flüchtet dann. Und Kendall kommt dann natürlich etwa, also Kendall, das ist der junge Mann, der sich verabredet hat mit der jungen Dame, der kommt dann in diesen Poolbereich und wird erwischt von unserem Bud Spencer-Gärtner und sieht dann auch noch die blutige Kettensäge und zählt dann eins und eins zusammen und verdächtigt natürlich sofort den jungen Mann und verfolgt den Jungen und trifft dabei auf die Ermittler. Und dort wird der dann, der Paul Smith, seinem Namen Bud Spencer Lookalike, wirklich gerecht und vermöbelt die beiden erstmal deftig.
Ja.
Warum auch? Also es ist konsequenzenlos natürlich.
Ja gut, also sie im Endeffekt machen sie das, was sie eh machen wollten, ihn halt dann festnehmen erstmal, ne, weil sie ihn ja dann wiederum verdächtigen.
Ja. Ich fand's witzig, wie dann Professor Brown, der ursprünglich Anatomie unterrichtete, dann irgendwann Anthropologie, also das weiß auch keiner so recht, was er nun wirklich unterrichtet, der wird dann hinzugezogen und auch wieder völlig absurd. Dort liegt dann diese zerstückelte Leiche auf dem Boden und daneben liegt eine Kettensäge und was wäre der naheliegende Dialog? Die naheliegende Frage ist in diesem Fall, hätte das nicht tatsächlich eine Kettensäge gewesen sein können? Ich meine, da liegt eine blutverschmierte Kettensäge rum und ein zerteilter Körper und die stellen sich ernsthaft die Frage, ob das die Tatwaffe ist.
Ja gut, aber ich meine, wenn du schon einen Professor der Anatomie hast, der natürlich gerade in solchen Fragen dann absolut der Experte ist, dann kann man ja zumindest mal kurz herholen und fragen, ob er das auch so sieht.
Ich mochte es tatsächlich auch, wie Inspektor Bracken sich beschwert, dass irgendwie noch kein medizinisches, gerichtsmedizinisches Gutachten vorliegt, so 5 Minuten nach dem Mord. Das ist auch so seltsam. Auf jeden Fall erfahren wir ein paar Sachen. Und zwar fehlen bei jedem Mord ein paar Körperteile, denn der Killer sammelt diese, um seine getötete Mama aus den entfernten Körperteilen wie in einem Puzzle wieder zusammenzubasteln. Das ist okay, aber meine Frage ist, warum lässt der Killer eigentlich immer die Kettensäge am Tatort zurück und wie viele davon hat er eigentlich? Und wo bunkert er diese eigentlich?
Ja, und ach ja, Das, und wieso kann er überhaupt mit einer Kettensäge rumlaufen am helllichten Tag? Und es ist einfach, man hat ja gefühlt nie irgendwie das Gefühl, dass es wahrscheinlich ist, dass er entdeckt wird, das ist ein belebter Campus. Das ist, also man muss, das klingt jetzt, glaube ich, gefühlt alles schon eher recht negativ, wenn man jetzt so sich so an der Story des Films langhangelt. Aber wenn man merkt ja am Anfang schon, also man merkt ja relativ schnell, dass das hier jetzt nicht alles mit einer ganz feinen Nadel gestrickt und alles komplett kohärent zusammengesetzt ist, was das hier mal für eine Geschichte werden soll, sondern da muss man einfach ganz, ganz viel, ich habe es, glaube ich, schon länger mal nicht mehr gesagt, deswegen so diese Suspension of Disbelief, einfach, ja, das wird schon alles irgendwie so passen und das wird alles irgendwie Sinn ergeben. Mein Gott, gucken wir uns an, wie die jetzt hier die den Mörder suchen und der Mörder im 15-Minuten-Takt halt neue Opfer findet und die irgendwie jagt.
Das ist tatsächlich auch mal ein Film, wo ich keine Gesellschaftskritik oder irgendwas tatsächlich hinterfrage oder suchen werde an dieser Stelle. Also für diese Art Hörer, die wir haben, muss ich heute sagen, ich enttäusche euch. Heute ist just for fun hier dieser Film.
Ja, weil aber anders, sonst muss man ihn halt aber wirklich ganz schnell ausmachen. Der Film, ich glaube nicht, dass da irgendwas sich bei gedacht wurde, was nicht, ach, lass uns einfach Spaß haben, war.
Aber das ist die Stärke des Films, weil man es merkt, genau, dass sie alle Bock hatten irgendwie, ne?
Ja, genau. Und dass der Film sich nicht so ernst nimmt, das merkt man relativ schnell. Und ja, also vielleicht nur schon mal so ein bisschen vorweggenommen, damit sich jetzt nicht die Hörer wundern, warum die jetzt hier die ganze Zeit quasi auf der Story rumhacken, die halt zugegebenermaßen ziemlich quatschig ist. Aber es, trotzdem unterhält es dabei.
Genauso absurd wie das bisherige Geschehen ist die Idee der beiden Ermittler doch einfach, da sind dann auch so ein paar Fehler in der Synchro drin, ist mir aufgefallen. Also in der deutschen Fassung heißt es zunächst, dass die Idee da ist, Polizistinnen undercover ins College einzuschleusen. Und am Ende wird es dann ein Tennisstar, das Fräulein Riggs, was dort als Fake-Tennislehrerin undercover ermitteln soll. Dazu später mehr, weil die Idee ist schon ein bisschen absurd. Aber gut, so ist das nun mal. Dann bringen sie halt so ein bisschen lange vor der Serie schon ein bisschen 21 Jump Street-Gefühl in die ganze Sache rein. aber dann kommt es zu der unglaublichen Tanzstunde im College, zu dieser grenzdebilen Robotermusik.
wir müssten den, weil ich habe gesehen, es gibt verschiedene Versionen vom Soundtrack, aber die internationale Version dürfte dann ja bei dir die gleiche gewesen sein. Okay. Ja, der Song ist tatsächlich ein bisschen, oder die Musik da ist ein bisschen seltsam. Ich bin aber sonst vom Soundtrack eigentlich recht begeistert gewesen.
Ich fand ihn furchtbar.
Okay. Nee, ich fand ihn, also später ist er mir nicht mehr so aufgefallen, aber ich weiß noch gerade am Anfang, als alles noch ein bisschen langsamer war.
Genau, so die Szene, also die erste Szene quasi, die fand ich auch gut. Da wurde es so ein bisschen noch, so ein bisschen, ja, wie sagt man, weniger auffällig war, aber so eine leichte Druckkulisse noch entstehen lassen wollte, halt in der ersten Mordszene des Killers an seiner Mutter. Da fand ich es auch noch gut, aber ich finde, sie wird tatsächlich minütlich schlechter. Aber das ist ja sowieso Geschmackssache.
Ja, ist auch bei mir später ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich habe dann nicht mehr so, also zumindest ist es mir nicht mehr so aufgefallen, ob ich jetzt es gut finde oder nicht. Ja, aber die Tanzszene ist so oder so, ja.
Sie ist da.
Sie ist da und wird vom Mörder beobachtet. Man kann sich vorstellen, was gleich passiert.
Ja, obwohl es sich tatsächlich noch eine Weile zieht, muss man ja sagen. Ne? Aber tatsächlich beobachtet der Mörder das Ganze. Dann wird das Ganze erstmal so ein bisschen ausgeblendet. Und wir sehen auch, wie so eine Reporterin sich in das ganze Setting einschleust. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil sie ja eigentlich auch nichts für die Story tut, so ein bisschen. Außer, dass sie halt so ein weiteres Girl ist, was der Kendall abschleppen kann.
Sie ist höchstens ein Indiz für, also wenn man quasi selber raten möchte, wer der Mörder ist, finde ich, dann lenkt sie einen so ein bisschen dahin später. Also, ja, weil du hast ja schon gesagt, sie wird halt auch zum Opfer. Und sie ist halt, ja, das einzige Opfer, was jetzt nicht am Campus studiert, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist sie irgendwann da und nervt halt alle so ein bisschen damit, oder soll halt suggerieren, dass sie halt nervig ist, weil sie halt ganz viel rausfinden möchte jetzt und natürlich eine Story schreiben möchte über den Mörder, der hier Frau mit einer Kettensäge umbringt. Und aber alle, insbesondere der Dekan, der möchte halt, dass das nicht passiert und dass das alles möglichst jetzt nicht an die Öffentlichkeit gerät. Ja.
Interessant wäre ja die Option gewesen von unseren beiden Freunden Bracken und Holden, dass sie vielleicht auch hier mal eine Ausgangssperre oder eine Warnung an die Studenten irgendwie rausgeben können, dass dort tatsächlich ein Killer unterwegs ist. Am Anfang, nach der ersten Leiche, sind sie alle noch so ein bisschen, ah nee, das muss jetzt keiner wissen so recht oder so. Aber man möchte ja eigentlich auch keine weiteren Opfer haben und da sollte man doch schon irgendwas gegen tun. Und ja, auch Fräulein Riggs hier als Tennisstar, Fräulein Riggs als Undercover-Agentin, macht ja eigentlich auch nix. Also so, nee. Man könnte sie ja irgendwie benutzen als Lockvogel oder sowas und dann mit irgendwelchen anderen Polizisten auflauern und den Typen dingfest machen. Aber nö, sie ist eigentlich immer dort, wo nichts passiert.
Ja, also diese Eskalationsstufen, wenn man sie so nennen will, die da irgendwie stattfinden bezüglich, wie geht jetzt die Öffentlichkeit und die Polizei damit um, dass da regelmäßig Frauen mit einer Kettensäge umgebracht werden, die ist halt lächerlich. So, die machen halt nichts. Die sagen so, hier ist jetzt eine Tennislehrerin, have fun. Die spielt jetzt Tennis und wenn sie ihn zufällig trifft, kann sie ihn ja festnehmen. Ansonsten geht der Schulbetrieb normal weiter. Ist halt totaler Quatsch.
Also mit dem
normalerweise hättest du nach dem ersten Mord wird schon, also erstmal wird das sowieso durchsickern und spätestens nach dem zweiten Mord wird der Schulbetrieb eingestellt.
Zumal auch die Reporterin da ist.
Ja.
Und da also ist das trotzdem nichts passiert. Aber ja, zufällig auf den Mördertreffen bei Fräulein Riggs durchaus angemessen. Mit dem Tennisball hätte sie ihn jedenfalls nicht getroffen. Wer sich mal mit diesem, ja, dort stattfindenden Tennismatch zwischen ihr und einer Tennisschülerin.
Oh, das ist
Das ist fantastisch, wo die Bälle also wie sie losgeschlagen werden vom Schläger und wo sie dann landen und sowas alles. Das ist wirklich großartig, ja.
Ich hab auch in meiner Jugend 6-7 Jahre Tennis gespielt und wenn einem hier suggeriert werden soll, es ist ja noch, sie war ja wohl mal Profi.
Ein
mal
so Tennis-Star.
Richtig. Ja, ist auch, also ich weiß auch schon 1982, wenn du da ein Tennis-Star warst, bist du, glaube ich, danach nicht mehr so oft Polizist geworden, sondern hattest in der Regel das nicht mehr nötig, aber davon war unabhängig. Nein, es ist definitiv, das ist da hier irgendwie, wir drehen morgen, übt mal 2 Stunden, wir gucken, wir drehen es eben so, dass man nur sieht, dass ihr den Ball einmal irgendwo hinschießt.
Ja, und dann sieht es so aus, als bei der Flugkurve, als hätte den Ball dann jemand mit der Hand rübergeworfen übers Netz.
Ja.
Ja, aber es wird noch absurder, denn die Martial Arts Szene. Also, es ist wirklich das Absurdeste im ganzen Film. Wie beschreibt man es? Also, hier hat tatsächlich Fräulein Riggs mal einen Nutzen und geht so einen Gang lang draußen auf dem Campus und plötzlich steht vor ihr ein Bruce Lee-Verschnitt, der tatsächlich von Bruce Lee gespielt wird, einem Bruce Lee-Imitator, der lustigerweise in eben Filmen von Produzent Dick Randall sonst mitgespielt hat, als Bruce Lee-Verschnitt. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum er hier auch auftritt, aber warum seine Szene keinen Nutzen hat, heute fällt überall was runter, warum seine Szene keinen Nutzen hat, das weiß ich trotzdem nicht so recht. Also er kommt, attackiert Riggs und wird dann aber vom Aufreiß der Studenten Candle überrascht. Und der erklärt dann nur, ja, das ist Professor Chow, der macht hier Martial Arts bei uns im College. Und Professor Chow entschuldigt sich dann auch nach dieser kurzen Kampfsequenz. Ja, er hat irgendwie schlechtes Chop Suey gegessen und kann sich an nichts mehr erinnern. Und dann lachen alle und gehen weg. So, wow.
Ich hab die Szene gesehen, habe ich nur mit den Schultern gezuckt, habe sie in die gleiche Schublade wie diese komische Skateboard-Szene gepackt, im Sinne von Quatsch. Und dann habe ich irgendwann dann noch bei der Recherche nach so Produktionsfakten halt auch gelesen, dass das halt dieser Bruce Lee-Imitator ist. Und die Begründung, warum er da ist, ist, weil der Dick Randall kennt den halt und wahrscheinlich war er gerade im Land. Und warum nicht?
Ja. Das ist doch cool. Weil Kung Fu und Ninjas und sowas waren halt angesagt in den 80ern. Ne? Das, also kein Film ohne Ninjas, bitte.
Ja, vielleicht dachten sie sich auch, können wir noch was im Trailer schneiden? Finden das Leute auch cool? Ich weiß es nicht. Es ist komplett, ergibt, wie du gesagt hast, hat keine Funktion für den Film.
Ja. Zurück zur Tanzstunde. Es kommt dann zu einer Verfolgungsjagd. Eine der Schülerinnen dieser Tanzstunde wird beobachtet vom Mörder und verfolgt. Sie kann sich in den Fahrstuhl retten, doch der Killer folgt ihr dorthin und sägt ihr den Arm ab, weil irgendwie fehlt der Arm noch für seine Rekonstruktion der Mutter. Ziemlich deftig auch wieder. Muss man sich tatsächlich erst wieder reinfinden nach diesen eher so ja semi-humorvollen oder zumindest lächerlichen Szenen, die davor kamen, dann wieder so eine recht doch explizite, drastische Szene zu bekommen.
Ja, das stimmt. Ich finde aber auch generell die Kills, die gehen schon, ja, wenn wir sagen, der Film nimmt sich nicht so ernst und ist alles halt fun, aber die sind schon nicht ohne und das wird jetzt auch nicht also explizit versucht, die lustig zu machen, sondern da denkt man schon so, fuck. Also
das wirken fast wieder wie aus einem anderen Film, könnte man meinen, ne?
Ja, ja, die haben auf jeden Fall, ja, sind die, passen die halt eigentlich fast schon, würden die auch genauso gut in einen ernsten Slasher passen, wo du halt wirklich die ganze Zeit irgendwie Angst um deine Figuren hast. Aber dafür finde ich auch, das müsste jetzt, doch genau, nach der Tanzstunde. Das war ja die, glaube ich, mit längste Verfolgungsjagd.
Ja.
Ne? Die fand ich dann auch gar nicht mal so blöd tatsächlich.
Nee, die war gut.
Gerade in diesem, wobei ich auch wieder das seltsam fand, dass sie dann mittendrin auf einmal wieder komplett entspannt ist, weil sie jetzt irgendwie beim Fahrstuhl angekommen ist, ja, und denkt, jetzt kann nichts mehr passieren. Aber trotzdem.
Es, ja, es ist tatsächlich so, gerade in diesen Szenen, die dann doch so humorbefreit sind und ist dann, in denen es dann wirklich um Leben oder Tod geht, da hat der Film dann wirklich auch richtige Stärken, auch handwerkliche Stärken, mhm, das muss man ganz, ja, einfach auch sagen. Da ist der Film wirklich richtig gut und teilweise, was heißt teilweise, auch einfach auch sehr häufig besser als die Konkurrenz, das muss man ganz einfach sagen. Ne? Also die sind schon gut gemacht, definitiv. Candle, unser Jüngling, puppt sich so langsam hier als eine der Hauptfiguren. Am Anfang habe ich das überhaupt nicht erwartet. Das ist sowieso irgendwie ganz seltsam, die ganze Figurenlage. Es werden ganz schnell sehr viele Figuren eingeführt, teilweise ohne Namen. Und man muss erstmal selber für sich zusammenpuzzeln. Ja, wer ist denn jetzt hier eigentlich eine Figur, die irgendwie relevant ist für diesen Film und wer nicht? Und sowas alles, das ist alles ein bisschen seltsam. Aber wir haben...
Ist es nicht mein Fehler, dass ich nicht verstanden habe, warum der, ich glaube, es war Lieutenant Bracken, irgendwann entschieden hat, Candle zu fragen, ob er irgendwie denen helfen kann?
Ja, zumal die einzige Charakterisierung von Candle von einer anderen Person kommt, mit dem Wortlaut, ja, der schläft mit jeder. So,
das, ja,
ist seine Charakterisierung. Ist, was anderes macht er tatsächlich auch nicht im Film. Also er macht dann zum Beispiel mit der Reporterin rum. Auch eine sehr abstrakte Szene, weil sie ja draußen noch irgendwelche Schreie hören oder irgendwie sowas. Und sie liegt noch nackt bei ihm im Bett und meint so, ach komm, lass doch. Und die Reporterin, ne? Also deren Job das eigentlich ist, irgendwelchen Stories nachzugehen, sagt so, ach komm, wir machen lieber wieder Liebe. So sagt sie so zu ihm so. Aber kleiner Fun Fact, im Hintergrund ist ein Freitag der 13. Poster, ist mir aufgefallen.
Oh, in dem das Zimmer ist mir nicht aufgefallen. Candle.
Ja, das ist schon. Ja. Die Reporterin muss dann als nächstes dran glauben, in der aus meiner Sicht besten Szene des Films. Denn es wurde vorher noch gesagt, hey, das ist ein Wasserbett, ein neues gekommen und irgendwie sowas. Und irgendwo in irgendeinem komischen Haus, in einem komischen Raum steht dieses Wasserbett, ja, auf dem sie es sich bequem macht. Und dann kommt der Killer und ja, zersägt sie bestialisch, muss ich sagen. Großartige Szene, auch toll inszeniert, was die Kameraführung angeht. Und es ist super blutig und auch einfach wirklich richtig gut gemacht. Die Schauspielerin, die Reporterin spielt, die hat tatsächlich im Kinosaal diesen verlassen in dieser Szene. Sie konnte das sich nicht mit angucken, wie sie dran glauben muss auf der Leinwand.
Ja, kann ich mir ganz sicher... Also na gut, jetzt hat sie es ja nicht gesehen, aber wenn sie, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn sie es sich angeguckt hätte, dass sie es auch als sehr unangenehm empfunden hätte, weil es halt wirklich, die haben ja hier auch dann viel mit toten Tierkadavern dann gearbeitet, denen sie dann, weiß ich nicht, irgendwie Klamotten übergezogen haben für einen Close-Shot und dann einmal mit einer echten Kettensäge durch sind, das sieht alles schon, krass aus.
Das stimmt. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen so auch so ein, ich will nicht sagen, also ich finde nicht, dass der Film irgendwas mit Spannung zu tun hat, da muss ich ehrlich sein, auch wenn hier natürlich so ein Szenario aufgebaut wird, so ein Whodunit-Szenario. Wir haben sehr viele verdächtige Leute, es könnte theoretisch an dieser Stelle auch noch jeder sein, aber es ist nicht so, als würde mich das als Zuschauer groß interessieren und das ist auch irgendwie keine große Spannung dahinter, finde ich. Also das ist eine Sache, die der Film sich aus meiner Sicht ankreiden lassen muss. Denn ich glaube, er hat es durchaus vor, hier auch eine Spannung dem Zuschauer zu geben, aber es gelingt ihm nicht.
Ja, was ich mich so gefragt habe, ist, eigentlich ist ja die Auswahl gar nicht mal so groß zu dem Zeitpunkt, weil wir wissen ja, es ist auf jeden Fall die erwachsene Version des Jungen am Anfang.
Ja.
Oder, weil der kommt ja auch wieder und man sieht auch immer noch, wie er das, also eigentlich ein Puzzle zusammenbaut. Der Film zusammenbaut.
Versucht uns Candle als Mörder zwischendurch zu verkaufen, was der rechnerisch gar nicht hinhaut.
Nee, weil der müsste ja über 40 sein. So.
Aber obwohl, deswegen, wissen wir denn als Zuschauer, dass es wirklich der Junge ist vom Anfang?
Ja, das wissen wir nicht, aber er geht zufällig dahin und spielt dieses gleiche Puzzle. Ah, also, na gut, der Film...
Hallo, da fährt einer mit dem Skateboard in eine Glasscheibe und es wird nie wieder aufgegriffen. Der Film kann alles.
Das stimmt. Was einem hier wirklich, also es, ne, der Film gibt dir ja immer quasi etwas, wo er dann draufteicht und sagt so, hier erstmal ist es wahrscheinlich, also könnte es der Hausmeister sein, wo man natürlich direkt glaubt, nein. Und dann wird einem sehr lange immer, wird das so hingedreht, dass dieser Dr. Brown immer sehr kritisch hinterfragt wird, weil er scheinbar auch immer irgendwo in der Nähe dieser Mordfälle ist und er wirkt doch immer so sehr unentspannt und so sehr genervt und so, aber und also wenn er klug wäre, würde er sich vielleicht ein bisschen entspannter geben, weil er scheint auch nicht so zu merken, dass die Leute alle so ein bisschen argwöhnisch ihm gegenüber werden.
Ja, aber Pech, aber das ist halt, er wird jetzt einfach aus dem Film rausgeschnitten, mehr oder weniger.
Ja, genau. Das stimmt. Es ist am Ende nur noch wichtig, dass die Mary Ricks, also die Undercover-Agentin, dann halt ihn auch sehr verdächtig findet, weil er sich halt auch ihr gegenüber so wirklich in einem Dialog sehr, sehr aggressiv und sehr schräg verhält. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gehofft, bitte lass es nicht Dr. Brown sein, weil dann ist es so, es ist irgendwie schon, naja, egal, kommen wir später hin.
Eigentlich fast schon smart, dass er es nicht ist, weil er verhält sich so, als wäre er dieser Junge, dieser frauenhassende Junge von damals oder so. Also, naja.
Ja.
Es kommt die nächste grandiose Killsequenz. Die Tennisschülerin von Mary Ricks wird nach dem Duschen schwerst brutal zersägt. Und auch eine eigentlich ziemlich gute Szene, ist wirklich sehr deftig, auch wenn der Film dann so ein bisschen ins Off den Mord verlegt, aber zumindest der Anfang ist deutlich to the camera zu sehen. Und dabei gibt's auch so einen interessanten Fakt, die Schauspielerin musste diese Kettensäge sehr nah an sich gespürt haben, denn sie macht sich tatsächlich ins Höschen und das ist nicht gestellt für den Film, das ist tatsächlich die echte Aufnahme gewesen. Also ich weiß nicht, ob man das, ja gut, wenn der Regisseur, wir haben ja jetzt auch schon des Öfteren auch hier in unserem Podcast Regisseure gehabt, die es mit ihren Schauspielern und Schauspielerinnen nicht immer so gut gemeint haben. Also ich finde es ehrlich gesagt fast schon ein bisschen respektlos von Simon, dass er diese Szene dann auch so mit in den Film genommen hat. Egal, ob jetzt die Schauspielerin damit einverstanden war oder nicht oder das für gut befunden hat oder nicht. Aber das finde ich schon ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen.
Weiß es auch nicht. Ich meine, ich habe es auch so gelesen. Was ich mich dann gefragt habe, ist, es ist ja, das ist vielleicht interessant, was du dazu sagst, weil es gibt ja dann auch noch einen Close-Shot in ihren Schritt und man sieht das.
Ja, vielleicht haben sie es von der Totalen einfach angezoomt.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Dann ist es okay, das kann natürlich sein. Aber es sah für mich so ein bisschen aus wie, was ich mir gedacht habe, vielleicht ist es so einer dieser Momente, er hat gesehen, dass es passiert. Dann hat er gesagt, ich finde das gut. Und jetzt drehen wir es nochmal und faken das irgendwie oder so. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben sie, konnte ich jetzt auch meine Information auch nicht so ganz entnehmen, vielleicht ist es auch wirklich direkt so passiert und es ist jetzt direkt das, was wir quasi sehen. Ja, es ist ein bisschen, ich glaube, das größte Problem, was ich damit habe, ist die Tatsache, dass der Schauspielerin da so eine Angst eingejagt wird.
Das sowieso noch, ja.
Dass das überhaupt passieren kann.
Das stimmt.
Also man sollte ja zumindest, man ist ja auch keine Stuntfrau gewesen und dann sollte man zumindest immer den Schauspielern noch keine Todesangst einjagen.
Dass das Regisseur Simon jetzt nicht, nicht so der allersauberste Typ ist, das merkt man auch in einer Szene, die dann auch zwischendurch kommt. Und zwar ist es so, ja, dass Kendall, der ja wirklich mit jeder schläft, um es nochmal in Anführungszeichen zu setzen, natürlich auch durchaus an Tennisstar Mary Ricks interessiert ist und auch bei ihr des Nachtens anklopft und bei ihr ins Zimmer möchte und sie das dort aber ablehnt und das ist so zustande gekommen, dass der Regisseur, also Juan Simon, tatsächlich Linda Day gesagt hat, ja komm, hier, Nacktszene, ihr beiden müsst es machen und Linda Day hat es abgelehnt und deswegen hat Simon das so ins Drehbuch geschrieben, dass sie das dann auch on camera ablehnen muss. Also das fand ich auch ein bisschen.
Ja, aber
das ist schon ein bisschen so, diskriminieren ist ein falscher Vorwurf, aber das ist schon ein bisschen vorführend. Klar, wenn man das als Zuschauer nicht weiß und die Leute haben das damals sicherlich nicht gewusst, als sie ins Kino gegangen sind, aber heutzutage weiß man halt so eine Geschichten und so im Abgang wirkt es schon ein bisschen, grenzwertig, nenne ich es mal.
Und auch, da hatte ich ja eben schon, jetzt unabhängig davon, dass das ein bisschen problematisch ist, aber auch dieser Kendall, was wollen die alle von dem? Das ist doch ein Student. Also das ist jetzt ja nicht so abschätzig gemeint sein, aber die Undercover-Agentin, die müsste ja auch mindestens irgendwo in ihren Mitteln, also mein Gott, wo die Liebe hinfällt. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam, dass die Polizisten ihn voll toll finden und auf einmal aus dem Nichts entscheiden, dass er jetzt der Co-Polizist wird und sie dann auch noch so zu seinem Love-Interest wird. Und eigentlich ist er aber so vom Charakter halt wirklich so wie, weiß ich nicht, aus Superbad. Einer von den drei Doofies. So, es passt halt nicht so.
Ja. Kommen wir zum Showdown. Fräulein Ricks sucht dann den Dekan auf dessen Einladung hin. Und ja, alles ist relativ normal, aber der Dekan verhält sich schon ein bisschen merkwürdig irgendwie. Und wir sehen dann, dass er ihr seltsames Zeug in den, was, Kaffee oder Tee? Ich glaube, es war Tee. In den Tee.
Ja, Kaffee.
Nee, Kaffee, genau. Sie sagt, ja, da war noch irgendein Gag mit Kaffeemilch oder sowas, ne? Ja.
Mhm.
Stimmt, ja. Er mischt ihr irgendwelches Zeug in den Kaffee, wahrscheinlich K.O.-Tropfen oder Schlafmittel oder sowas in diese Richtung. Und währenddessen sind Candle, ja, unser junger Student, und Sergeant Holden am Ermitteln. Sie durchforsten alte Akten vom sämtlichen Personal an der Hochschule und erfahren dann von der Vergangenheit des Dekans und setzen eins und eins zusammen und stellen fest, ja, das kann nur der Dekan sein, der hier mordend mit der Kettensäge über den Campus rennt. Zu dieser Zeit ist aber Mary Ricks bereits in der Gewalt von ihm. Die Polizei kann gerade so noch dazwischen kommen und der Dekan flieht, auch eine völlig seltsame Szene. Du denkst so, ja, jetzt zischt er ab, aber er wartet nur, bis die Polizisten wieder raus sind und kommt dann in deinem Vorhang hervor und überfällt dann Candle, bekommt dann aber in letzter Sekunde noch einen Kopfschuss und wird niedergestreckt dadurch. Also Showdown ist schon ein bisschen unspektakulär.
Ich finde es leider auch handwerklich jetzt an der Stelle wirklich
unsauber, ne?
Ja, also jetzt, wie einem quasi gezeigt wird, dass der Dekan der Mörder ist, finde ich sehr schlecht. Weil du weißt jetzt, die beiden treffen sich, jetzt langsam dämmert es jedem, der Dekan, der mochte auch die Reporterin nicht. Kurz darauf ist die Reporterin gestorben. Der ist auch so alt wie Dr. Brown. Aber du bist dir halt noch nicht sicher. Und ich möchte dann zumindest, das hätte man einfach so viel besser schneiden können, dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn wir zuerst die Szene gesehen hätten, wie Candle und der Lieutenant Bracken im Präsidium sitzen und auf einmal kommt jemand, hier, ich habe die Info, und dann Schnitt, dann sehen wir, wie der Dekan Tropfen in den Kaffee macht und ein böses Lächeln auf hat und dann wird einem das klar und so dit. Aber hier war das so, wir sehen den Dekan, er macht Kaffee und auf einmal holt er halt die Tropfen raus und du denkst dir, wieso holt er Tropfen raus? Ach so, ja klar, okay, da haben wir schon an 1 Million Filmen gesehen, jemand möchte halt, macht ein Getränk für jemanden und macht da Tropfen rein, so, okay. Ach so, warte mal, dann ist er der Mörder, ne? Ja, dann ist er der Mörder. Ja, ist er auch. Also halt einfach so, es ist so, ich gucke jemandem beim Kaffeemachen zu und dabei wird mir gezeigt, dass er, weil er zu dem Fläschchen greift, dass er der Mörder ist. Das fand ich doof.
Ja, also es ist schon ein bisschen, ja, unspektakulär, nenne ich es mal. Aber das macht der Film dann am Ende vielleicht, ein Fragezeichen an dich, mit seinem Schockmoment am Ende wieder gut. Kannst du dir gleich mal erzählen, was passiert. Ich habe mich da so ein bisschen an die frühen Slasher-Filme erinnert, als dann Jason nochmal aus dem Wasser aufs Boot gesprungen ist oder so. Das muss so
unbedingt nochmal kommen. Ja, das ist ein guter Vergleich.
Ja.
Genau, der Dekan ist tot und wir sind weiter in seinem Haus. Mary ist halt, ja,
immer noch. Ist es eigentlich sein Haus? Mir war so, als würde seine Wohnung direkt an seinem Büro im College, in diesem Haus angesetzt sein, glaube ich. Ich glaube,
das wird halt auch total Sinn ergeben. Kann sehr gut sein. Bin ich mir tatsächlich nicht mehr 100% sicher, weil ich, ja eben, die Geografie habe ich aber auch nicht ganz auf die Karte, aber ja, es könnte sehr gut sein.
Irgendwo in Madrid.
Ja, und dann das wiederum, jetzt macht der Film halt sehr gut, wir sind nur so ein bisschen im Dialog, alles ist so ein bisschen entspannt, du denkst, okay, jetzt wird irgendwie noch 2 Minuten gequatscht, dann laufen die Credits. Bekomme ich es auf die Reihe? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Genau, Lieutenant Bracken schnackte mit einem Candle und meinte so, ja, und hast nicht auch Lust, Polizist zu werden, weil es bestimmt ein Schock für dich, aber hast du immer noch Bock? Und dann sagt er ja, und dann lehnt er sich halt gegen ein Bücherregal, der Lieutenant Bracken, und so mitten im Dialog, das kommt wirklich sehr, sehr unerhofft, sehr schnell, wird abgebrochen, rutscht halt das Bücherregal nach hinten. Wir sehen halt so einen klassischen, so ein Versteck hinter dem Bücherregal, was man so wegdrehen kann. Und dann fällt dort die wirklich auch wieder tricktechnisch sehr gut umgesetzte, zusammengenähte Dekans-Monsterpuppe aus diesem Geheimversteck und fällt auf Candle und sieht wirklich alles andere als angenehm aus. Und ja, Candle hat gleich schon direkt den zweiten Herzinfarkt des Tages. Und
sie, also, ich habe das schon richtig verstanden, oder? Sie geht ihn schon an den Hoden, ne?
Na, das ist später. Das, okay, jetzt müssen wir es mal...
Ach so, jetzt muss ich selber nämlich, zusammenkriegen, oh Gott.
Das ist nämlich, das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade, weil ich habe mich auch direkt, ich dachte so, wow, okay, krass. Das ist hier wirklich genau wie im ersten Freitag der 13., wo jetzt alle so, ne, du denkst, okay, jetzt noch so eine schöne Atmoszene. Bist
schon und dann, entspannt als Zuschauer.
Genau. Und dann bam. Und das Problem hier ist, dass er dann nochmal quasi zurück zu dieser Entspannung geht. Und dann wird wieder so, ach man, ja, das war jetzt aber, ja, das war ein Schock. Und dann, jetzt möchte Kendall dann irgendwie auch das, den Raum verlassen. Und da wurde so ein weißes Tuch über das Monster, die Monsterpuppe gelegt. Und beim ersten Mal ist sie ja nur rausgefallen. Und jetzt gibt es dann in der allerletzten Szene, greift sie dann scheinbar lebendig, wirklich wie Frankensteins Monster, nur in einer anderen Version, unter ihrer Decke hervor und packt ihm in den Schritt Kendall und zerstört, was auch immer sich da dann mal befunden hat. Es ist alles sehr blutig und dann laufen die Credits. Also das war dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber keine Ahnung. Da hat der Film dann halt nochmal auf Final gesagt, ne, alles jetzt nicht so ernst nehmen und alles mal mit Augenzwinkern. So kam es bei mir an.
Ja. Ist ja, also hast du auch das Gefühl, wenn du so die Jahreszahl und das Veröffentlichungsjahr 1982 liest, dass der Film jetzt mal abgesehen von den reinen Splatter-Effekten deutlich älter vorkommt, als er eigentlich ist?
Ja, ich finde auf jeden Fall schon, dass er älter aussieht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er halt in Europa produziert wurde.
Also ich finde schon, er hat so diesen 70er-Jahre-Europa-Charme eigentlich.
Ja, ja, das definitiv. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen halt auch bei vielen Menschen, die den Film sehen, halt direkt dieses Giallo-Lämpchen angeht, noch mehr als es sowieso tut, weil der Mörder wird ja auch immer so, wie so, jetzt würde ich das auch nur behaupten, so ein klassischer Giallo-Mörder halt
mit lustigerweise, den
Handschuhen.
Lustigerweise
ich weiß, nicht. Was du, ja. Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Aber wenn man es nicht weiß, was du jetzt gleich sagst, dann könnte man es trotzdem denken.
Ja, also ich war natürlich auch vollkommen der Annahme, dass das einfach argentoisiert ist von Simon. Aber tatsächlich soll der maskierte Killer nicht den europäischen Giallo-Vorbildern entsprungen sein, sondern der Comicfigur The Shadow. Gut, wenn sie meinen. Ich bleib bei meiner Theorie.
Ja, ach mein Gott, und der wird ja auch, also da kann ja auch dann der Simon irgendwie sagen, ach guck mal, der sieht ja aber aus und dann zwei Fliegen mit einer Klappe? Da, jetzt. Egal. Zwei Fliegen mit einer Klatsche, ist doch super, dann haben wir quasi diese Shadow als Vorbild und trotzdem denken alle, es ist ein Giallo, weil kann ich mir auch vorstellen, dass es deswegen so aussah. Aber ja, nee, jetzt mal lange Rede, kurzer Sinn. Ja, der Film sieht, könnte auch eins, also wenn mir gesagt hätte, hier, du guckst gerade Pieces von 1974, hätte ich gesagt, ja, klar.
Ja, das stimmt. Ja, also der Film, also letztendlich hat er definitiv seine Stärken. Also ich finde, die liegt zum einen natürlich wirklich in den Mordsequenzen, die wirklich sehr explizit und hart sind, die auch wirklich teilweise, das ist, handwerklich ist der Film halt so eine, ja, er bewegt sich so zwischen, ungefähr kein Sprichwort ein, zwischen zwei Schubladen, keine Ahnung, was auch immer. Er ist so mittelmäßig letztendlich handwerklich. Ich finde, die Effekte sind großartig, also was sie da an Kunstblut oder Tierblut oder was auch immer da gemacht haben, das sieht richtig gut aus und das packt auch durchaus. Der generelle Look des Films ist okay. Ich finde die Kameraarbeit durchaus gut. Also ich finde, darin unterscheidet sich zum Beispiel auch vieles von gerade von den eher kleineren Gialli zum Beispiel, die auch immer eine unruhige Kamera haben und hier ist alles sehr gut gefilmt und gut eingefangen. Allerdings, im Gegensatz zu dir, finde ich den Score halt im Verlauf des Films grauenvoll und vor allem das Editing ist einfach schlichtweg schlecht in diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also der Schnitt ist furchtbar und es ist ein bisschen schade, aber letztendlich fällt das auch nicht groß auf, weil das alles so überzeichnet ist in dem Film, die Figuren, die Kills, der nicht vorhandene Plot und das ist alles so, ja, das ist dann auch egal, weil ich finde, der hat halt so diese Giallo-Grundhandlung, aber in einem anderen Stil, halt mit dem leichten Slasher-Stil aus den USA gepaart und es ist einfach so straight erzählt. Also es ist halt so, nicht so manchmal, gerade beim Giallo hast du es ja so, dass dann auch viel so ein bisschen, dass da wirklich, wer könnte es sein und wer nicht und so, das interessiert dich aber gar nicht. Das ist einfach straight erzählt und macht einfach Spaß. Das ist, man muss einfach sagen, der Film macht einfach Spaß, gerade weil da so viel Nonsens drin ist, denn der deftige Splatter und vor allem die wirklich zitierfreudigen Dialoge, wie ich finde, das ist halt ein perfekter Film für einen geselligen Filmabend, ne? Schmuddeliges Bahnhofskino und letztendlich weiß keiner so recht, wie ich es eingangs schon sagte, warum das eigentlich alles funktioniert, aber irgendwie gefällt es einem, oder?
Ja. Ja, doch, da würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ich hatte halt auch, ja, also der Film schafft es halt, ich finde ihn auch, er wirkt jetzt von den Filmen, die ich von dem Regisseur kenne, halt wirklich mit Abstand am hochwertigsten produziert. Wobei ich jetzt auch Slugs lange nicht gesehen, also den müsste ich dann theoretisch mal nochmal wieder gucken, da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher bezüglich meiner Meinung, aber ja, du hast halt recht, das Editing ist ein Problem und teilweise kann er halt einfach nicht über das geringe Budget und auch über die jetzt nicht absolut meisterhaften Fähigkeiten des Regisseurs hinwegtäuschen und dann sieht man halt hier und da doch mal so ein bisschen, ne? Wir haben es angesprochen, die Tennisszene, das wäre jetzt in irgendwie einer aufwendigeren Produktion oder so, hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Hier ist das, da hätte man vielleicht aber auch dann mal schneller wegschneiden können.
Ja.
Oder irgendwie so sagen, ach, jetzt habt ihr gesehen, die haben Tennis gespielt und weg.
Ja, und, vor allem aus welchen ursprünglichen Filmen diese Kung-Fu-Szene und diese Skateboard-Szene stammt, das würde mich wirklich mal brennend interessieren.
Ja,
ob sie da irgendwie, auch. Ob sie da vielleicht auch teilweise am Set noch umgeschrieben haben oder sowas und dann einfach irgendjemand vergessen hat, aber doch gesagt, oh, eigentlich ist das ganz witzig, das mit der Glasscheibe, wenn sie da gegen fährt oder sowas, lassen wir einfach drin und sowas, also keine Ahnung, also wirklich, aber ich muss sagen, der lässt sich einfach gut weggucken, der ist ja auch nicht besonders lang, ich glaube, was war es, knapp 80 Minuten, ein bisschen drüber oder so. Mhm. Und der macht einfach Spaß. Also ich gucke den durchaus gerne. Und der hat auch seine Qualitäten. Man muss natürlich empfänglich sein für sowas, ganz klar. Also wenn du jetzt jemanden den Film zeigst, der halt wirklich mit diesem Genre-Kino nichts anfangen kann, der auch nicht über gewisse Elemente hinwegsehen kann, die einfach qualitativ nicht hochwertig gemacht sind, dann funktioniert der Film nicht. Aber ich denke gerade so Leute wie wir und auch viele unserer Zuhörer, ich glaube, die können eine Menge Spaß damit haben. Also ganz ehrlich. Ja. Und ich gebe dem Film übrigens 3,5 Sterne, bevor ich es vergesse. Darf ja nicht sein.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass viele unserer Hörer da Spaß dran haben können. In dem Sinne würde ich da auf jeden Fall auch eine Empfehlung aussprechen, wenn man jetzt, nachdem man vielleicht den Podcast gehört hat, sich kurz drüber Gedanken macht, ob man halt mit so einem Film, der das halt, wo man halt über hier und da ein bisschen was hinwegsehen muss und der das halt auch alles ein bisschen, der halt manchmal auch ein bisschen, ja, wo es halt einem egal sein sollte, wenn die Story irgendwie nicht so viel Sinn ergibt, aber dafür hat man dann krasse Slasher-Action und es ist auch alles irgendwie ganz lustig und charmant dabei noch. So, wenn man dann da Bock drauf hat, dann hat man auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Film und ja, ich find's cool. Ich meine, ich habe ja noch mal Lust, mir noch mal mich weiter durch die noch unbekannteren Ergebnisse da der Filmografie von Simon zu wühlen. Vielleicht finde ich da noch irgendetwas, was mir auf ähnliche Art und Weise Spaß macht.
Kleiner Tipp, The Rift soll ganz gut sein.
Okay.
Also nicht gut sein, aber interessant sein. Film soll schlecht sein. Aber ich glaube, das ist meine Hausaufgabe noch für dieses Jahr, nicht jetzt für den Podcast, aber vielleicht irgendwann, wenn wir nochmal ein Roundup irgendwann in den nächsten Monaten machen, The Rift und E.T. Visitors, also die schauen wir uns an dazu.
Ja, ich meine, vielleicht passt das ja perfekt zum Horror-Oktober, ja, wer weiß. Ja. Ja, aber wie gesagt, also ja, vielleicht einfach mal, ich glaube, das ist auch ein Film, du merkst recht schnell, also wenn du hier nach 20 Minuten keinen Spaß hattest, kannst du den, glaube ich, auch ausmachen.
Ja.
Entsprechend, ja. Aber ich gebe dem Film auch, um der alten Tradition zu frönen, 3,5 Sterne. Ja, und hatte halt, weil ich wirklich Spaß mit dem Film hatte.
Ich muss mich an dieser Stelle übrigens nochmal entschuldigen. Ich wusste nicht, dass das für solch große Irritationen sorgt. In der letzten Episode, in der ich über Disturbing Behavior gesprochen habe, wussten tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob es viele oder einige, aber es haben sich definitiv ein paar Leute bei mir gemeldet, dass sie lange Zeit nicht wussten, über welchen Film ich dort eigentlich rede, weil der Originaltitel den wenigsten Leuten wohl geläufig ist und der Film, über den ich geredet habe im Deutschen, Dich kriegen wir auch noch, heißt. Und falls das jetzt weiterhilft und ihr deshalb die Folge nochmal hören wollt oder jetzt erst hören wollt, dann sei euch jetzt damit geholfen. Ich entschuldige mich vielmals, es kommt nie wieder vor. Sonst hat sich auch noch nie jemand darüber beschwert, dass wir den Originaltitel mal verwenden. Aber an dieser Stelle, wie dem auch sei. In der nächsten Woche haben wir, so viel sei schon mal verraten, einen Slasher parat aus den 80er Jahren aus den USA, der aber tatsächlich dem wenigsten bekannt sein dürfte und den bringen wir euch ein bisschen näher. Aber dazu dann mehr in der nächsten Woche. Danke fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.